HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am 16. Oktober 1894 bekam Wiesbaden ein neues Theater, das Neue Königliche Hoftheater. Eine perfekte Illusion des 18. Jahrhunderts mit viel Gold und Rot und Plüsch und Schnörkeln. So steht es noch heute, seit 125 Jahren also. 30 Jahre, also fast ein Viertel dieser Zeit, begleitet Volker Milch das Schaffen und Wirken dieses Theaters in der Landeshauptstadt. Er ist heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeber ist Andreas Bomba. In so langer Zeit wird man, Herr Milch, vom Musikkritiker, der Sie von Hause aus sind, zum Chronisten. Wären Sie bei der Eröffnung am 16. Oktober 1894 gerne dabei gewesen?
Unbedingt, schon allein, weil Neugier zu den journalistischen Tugenden zählt. Das Ereignis selbst muss allerdings ja eine gemischte Angelegenheit gewesen sein. Also wenn man der Wiesbadener Presse glaubt, die dann gleich am folgenden Tag drüber publiziert hat, dann war es natürlich ganz großartig und ein glücklich machendes Ereignis. Die Frankfurter Zeitung dagegen hat das Ganze schon viel kritischer gesehen. Vielleicht ist auch die Tradition der Freien Reichsstadt wirkt sich da aus. Die hat also registriert, viele Generäle, alte Generäle, die so von Orden behangen waren, dass sie kaum noch gehen konnten. Und inhaltlich wurde vor allem das Festspiel kritisiert, das der neue Intendant, naturgemäß neue Intendant, das war ja ein neues Theater, Georg von Hülsen, zusammen mit einem preußischen Offizier verfasst hat. Dieser Offizier hieß Josef Lauf. Und in diesem Festspiel, eine allegorische Szene war das wohl, trat die Göttin Visibadensia auf. Die residierte an einer Quelle, an dem Kochbrunnen und hörte und spürte den Flügelschlag des Königsadlers. Und das war für diese Göttin Anlass, dem Fürsten für seinen Schutz zu danken und sich gen Kaiserloge zu drehen und dann da also Dankesverse dran zu richten. Das war für die Wiesbadener Presse, wie gesagt, ein Erlebnis. Die Frankfurter hat da eine Trivialität ohne Grenzen registriert. Die hatten also keinerlei Probleme, auch den Byzantinismus zu kritisieren.
In Frankfurt hatte man ja 13 Jahre zuvor ein Opernhaus eröffnet, die heutige Alte Oper. Die war genauso mit viel Gold und Plüsch und Schmuck und Schnörkeln beladen, allerdings ein viel größeres Haus. Damals, 1881, war Kaiser Wilhelm der Erste allerdings in der Stadt und hat dem Don Giovanni beigewohnt, den man zur Eröffnung gegeben hat. Aber es gab auch so ein Festspiel, so ein symbolträchtiges Festspiel, was man heute auch vergessen hat. Und er soll gesagt haben, der Kaiser, Donnerwetter, sowas könnte ich mir in Berlin nicht leisten. In Wiesbaden, das hat ja auch mit dem preußischen Königs- und Kaiserhaus zu tun, Wilhelm II., ja. Auf den geht es eigentlich auch zurück. War der hier bei der Eröffnung in Wiesbaden?
Ja, Wilhelm II. War hier und ich denke auch, dass bei allem, was dann bis 1914 auch bei den Maifestspielen gezeigt wurde, das eigentliche theatralische Ereignis war der Kaiser selbst und sein Auftritt. Auch das Theater war ja so angelegt, also die Kaiserloge war praktisch im Bühnenbereich, das war eine der Proszeniumslogen, vom Zuschauerraum aus gesehen auf der linken Seite. Der Kaiser gehörte da praktisch zum Bühnengeschehen mit dazu und er kam auch durch die eigens für ihn angelegte Kaiserfahrt ins Theater.
Also der Kaiser saß nicht in dieser Hauptloge. Wer das Hessische Staatstheater Wiesbaden heute kennt, dieser Zuschauerraum ist nicht original erhalten. Er ist rekonstruiert worden nach Kriegszerstörung, aber er ist so, wie er damals war. Da gibt es doch diese riesige Loge in der Mitte, wo man gelegentlich auch hessische Staatsminister sieht.
Genau.
Mit dem hessischen Löwen dran. Also das war nicht die Kaiserloge, sondern das war für die, ja, wer saß denn da, wenn der Kaiser auf der Bühne saß? Das wurde einfach ans Volk verkauft.
Wahrscheinlich städtische Honoratioren saßen da, nehme ich mal an. Die Kaiserloge war jedenfalls links vorne und zu der gab es direkt von der Kaiserfahrt einen Zugang und auch einen Vorraum.
Wenn man das Staatstheater Wiesbaden betritt, dann habe ich persönlich immer den Eindruck, man betritt das Haus durch den Hintereingang. Also es sind diese Theaterkolonnaden zu dem Bowling Green, so heißt dieser grüne Platz, wo auf der rechten Seite dann das Kurhaus ist, auf der linken Seite schräg gegenüber ist der Nassauische Hof. Da stand das alte Nassauische Hoftheater, was, glaube ich, zu Beginn des 19. Jahrhunderts dorthin gestellt wurde.
1827, ja.
Die eigentliche Fassade, die Schaufassade, die ist auf der anderen Seite, rückwärtig zu dem Park, der da ist. Ja. Ist das schon immer so oder ist das noch so ein bisschen Irreführung des Publikums, dass man eine Schaufassade hat und den Eingang auf die andere Seite setzt?
Also zunächst möchte ich korrigierend sagen, es ist nicht pures 18. Jahrhundert, was da gespielt wird architektonisch. Es ist eigentlich Neorenaissance mit barocken Elementen. Und die Fassade zum Park hin, das ist eine Scheinfassade. Also man ist von dieser Auffahrt, die auch nur dazu diente, Bühnenteile hochzubringen. Man steht praktisch direkt auf der Bühne, wenn man da reingeht. Auf der anderen Seite der Eingang, der Ihnen wie ein Hintereingang vorkommt, der war ursprünglich wesentlich prächtiger. Also die Architekten Fellner und Helmer, die haben auf die schon bestehende Kurhauskolonnade, ich glaube, die ist von 1839, auf diese Kolonnade ein richtig fettes barockes Portal, auch mit einer Zufahrt gesetzt. Das wurde in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts als zu dominant empfunden und zurückgebaut zu einem klassizistischen Portal. Aber es ist richtig, also man denkt halt, das Theater empfängt die Besucher von dieser wunderschönen anderen Seite.
Und das prächtige Foyer, was ja auch in diesem Rokoko-Stil erbaut ist, da muss man gar nicht durch, wenn man ins Theater will, sondern das ist seitlich angelagert. Da habe ich gelesen, nach dem Zweiten Weltkrieg war für einige Jahre die Spielbank drin.
Ja, das ist baulich auch zu separieren. Das war dann auch einige Jahre vollkommen getrennt vom Staatstheater, vom Theaterbetrieb. Das Foyer ist nicht mit dem Theater zusammengebaut. Man hat nach der Einweihung 1994, ich glaube auch dem Kaiser, war es zu wenig repräsentativ, der Raum, der in der Pause genutzt werden konnte. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Initiative für das Foyer direkt vom Kaiser ausging oder von der Stadt. Jedenfalls wurde der Wiesbadener Stadtbaumeister Felix Genzmer beauftragt, da einen Ergänzungsbau zu erstellen, der dann auch 1902 eingeweiht wurde und in den Pausen natürlich eine ganz andere Möglichkeiten bietet als die Eingangshalle, die ursprünglich die Foyer-Funktion hatte.
Ja, die einfach eine nüchterne Eingangshalle ist, wo man dann über die Treppen auf die Seiten...
Ja, die war aber nicht immer so nüchtern. Also die ist erst so nüchtern seit dem Wiederaufbau nach diversen Bombentreffern. Genauso wie das Deckengemälde im großen Haus. Das ist auch rekonstruiert worden, Deckengemälde von Kaspar Kökler. Das ist eben auch dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen. Und nach dem Krieg gab es dann nochmal eine Zwischenlösung. Und diese originale Rekonstruktion, die ist erst ein Produkt der 70er Jahre.
125 Jahre Hessisches Staatstheater Wiesbaden. Wir sprechen mit Volker Milch, dem Kulturredakteur des Wiesbadener Kurier, über dieses bemerkenswerte Jubiläum. Jetzt haben wir die Baugeschichte ein bisschen gestreift. Herr Milch, wir wollen in der nächsten Abteilung dieses Doppelkopf in H2 Kultur ein bisschen über künstlerische Höhepunkte dieser Zeit sprechen. Es muss auch der Begriff der Mai-Festspiele fallen, die es seit dieser Zeit, der Eröffnungszeit bis zum heutigen Tag ja gibt. Jetzt wollen wir aber, wie es üblich ist in dieser Sendung, Musik hören. Ich sage sie an und Sie sagen uns hinterher, warum Sie es ausgesucht haben. Es ist der Anfang. Mehr können wir nicht spielen. Das Adagio aus dem großen Streichquintett in C-Dur von Franz Schubert in einer sehr speziellen Aufnahme, die 1952 entstand in Prat, einem südfranzösischen Festspielort, der von Pablo Casals zum Festspielort wurde. Er spielt hier auch mit, zusammen mit Paul Tartelier, Violoncelli, Isaac Stern und Alexander Schneider spielen Violinen und Milton Cartims Viola. Thank you. So beginnt das Adagio, der langsame Satz aus dem Streichquintett deutscher Zeichnis 956 von Franz Schubert, hier in einer legendären Aufnahme mit Isaac Stern und Alexander Schneider, Milton Katims und Pablo Casals und Paul Tortelier, aufgenommen 1952 beim Musikfest in Prade in Südfrankreich, gegründet von Pablo Casals. Volker Milch hat sich es ausgesucht, Musikkritiker und Kulturredakteur beim Wiesbadener Kurier. Das hat jetzt nichts mit 125 Jahren Hessisches Staatstheater zu tun, sondern ist eine persönliche Reminiszenz, eine persönliche Vorliebe von Ihnen, das Stück.
So ist es, ja. Als gebürtiger Streicher liebe ich Kammermusik ganz besonders, und ein Höhepunkt im Kammermusikschaffen ist sicher dieses Quintett, über das der Philosoph und Literaturwissenschaftler George Steiner einen sehr schönen Satz gesagt hat, dass es Musik gebe, die die ernste Beharrlichkeit, die Endgültigkeit des Todes vermittle und zugleich eine bestimmte Zurückweisung eben dieser Endgültigkeit darstellt. Hört sich ein bisschen kitschig an, ist aber, glaube ich, angesichts dessen, was da mitschwingt in diesem Werk, ganz angemessen.
Ja, es ist ein spätes Werk von Schubert. Das hat eine ungeheure Gelöstheit, finde ich. Überzeitlich, übersinnlich, überirdisch. Einfach Musik, die da ist und von diesen berühmten Musikern ganz innig auch gespielt wird. Das hört man selbst in der mäßigen technischen Qualität dieser alten Aufnahme aus den frühen 50er Jahren. Wir waren, Volker Milch, beim Jubiläum des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, 16. Oktober 1894. Sie haben so ein bisschen beschrieben, was da passiert ist. Der Kaiser war anwesend, hat in der Proszeniumsloge quasi als Bestandteil des Festspiels mitgewirkt. Die Frankfurter Zeitungen haben sich amüsiert darüber. Die Wiesbadener waren hellauf begeistert, dass der Kaiser in ihren Mauern war. Und es gab noch eine Besonderheit.
Ja, Damen durften das Parkett und den ersten Rang nur mit einem Dekolleté betreten. Also hochgeschlossen wurden Frauen nicht ins Theater gelassen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Folge einer erotischen Fixierung des Kaisers war oder ob das einfach zum Hofzeremoniell gehörte, dass die Kleidung, die feine Kleidung, eben die Dekolletierte bei den Damen war. Aber das führte auch zu Konflikten, auch zu Ärger. Da reisten aus Karlsruhe Gäste an, die nicht eingelassen wurden, weil die Frauen nicht vorbereitet waren.
Es gab tatsächlich so eine Kontrolle, vielleicht weil der entsprechende Schmuck, der sich ja dann auf der bloßen Haut getragen wurde und natürlich auch ein Hingucker war, dann besonders gut zur Geltung kam. Man kann sich sowas heute kaum vorstellen, aber Kleiderordnung, die gab es ja schon noch bis in die jüngere Zeit, und manchmal meint man, wenn man heute ins Staatstheater in Wiesbaden geht, dass die Kleiderordnung noch etwas strenger ist, als es in anderen hessischen Staats- und Stadttheatern der Fall ist. Da kommen wir gleich noch drauf. Diese Kaiserzeit war künstlerisch ergiebig, kann man das sagen? Also das war bis 1914, da kam der Erste Weltkrieg, dann war der Kaiser nicht mehr da, dann hieß es Preußisches Staatstheater, da waren ganz andere Zeiten. Was kann man über diesen Wechsel sagen, also einmal über den künstlerischen Ertrag dieser Kaiserzeit und dem, was dann danach kam?
Während der Kaiserzeit stand also im Fokus die Wagner-Tradition in Wiesbaden. Und da muss es auch sehr bedeutende Aufführungen gegeben haben. Also Lilli Lehmann zum Beispiel hat in Wiesbaden die Isolde gesungen, eine der ganz großen Sängerinnen ihrer Zeit. Also da wurde schon was geboten. Wiesbaden war Weltkurstadt, das war nicht irgend so ein Provinznest. Trotzdem war die Kunstauffassung des Kaisers dominierend, und Wilhelm II. War ästhetisch extrem konservativ. In seiner Berliner Rede im Tiergarten zur Einweihung einer Skulpturenreihe hat er das auch formuliert: Die Kunst soll mithelfen, erzieherisch auf das Volk einzuwirken. Sie soll auch den unteren Ständen nach harter Mühe und Arbeit die Möglichkeit geben, sich an den Idealen wieder aufzurichten. Und die Ideale, die waren im Besitz des deutschen Volkes. Alle anderen Völker hatten aus seiner Sicht die Ideale schon längst verloren. Also das war so ein Exklusivitätsanspruch. Ich denke, dass, wenn man den Untertan von Heinrich Mann liest, gibt es eine wunderbare Szene, ausführliche Szene eines Lohengrin-Opernbesuchs. Dietrich Hässling ist mit seiner Gusse in einer der Proszeniumslogen in irgendeinem Theater und verfolgt von da das nationale Pathos, das sich da artikuliert, und begleitet es mit Bravo-Rufen. So ähnlich muss man sich das wohl auch in Wiesbaden vorstellen. Also ich muss immer an den Untertanen denken.
Dann der Erste Weltkrieg. Ging zu Ende mit dem Kaiserreich. Es wurde preußisches Staatstheater. Alle preußischen Staatstheater waren ja zusammengefasst. Es gab auch in Hessen ja noch ein zweites preußisches Staatstheater. Das war in Kassel. Es gab den Intendanten Paul Becker. Übrigens auch ein Kulturredakteur und Musikkritiker eigentlich, der die beiden Theater geleitet hat. Was kann man aus dieser Zeit in Wiesbaden sagen, nach 1918, also ab 1920, sagen wir mal?
Sowohl in Kassel als auch in Wiesbaden wollte man ein republikanisches Kontrastprogramm zeigen zum wilhelminischen Muff. Sehr wichtig war, denke ich, für beide Theater im Hintergrund Leo Kestenberg in Berlin, auch ein gebürtiger Musiker eigentlich, der der Moderne gegenüber sehr aufgeschlossen war und im preußischen Kultusministerium Referent für die Kunst war. Und soweit ich weiß, hat Leo Kestenberg auch dafür gesorgt, dass Paul Becker erst in Kassel und dann in Wiesbaden Intendant wurde. Und Paul Becker war ein der Moderne gegenüber ganz aufgeschlossener Mann, der den Begriff neue Musik erst geprägt hat. Der hat eine ganz andere Linie hier gefahren. Auch Karl Hagemann. Karl Hagemann wurde 1920 Intendant in Wiesbaden, war auch jemand, der der Moderne gegenüber aufgeschlossen war.
Gibt es in dieser Zeit, in den 20er Jahren, bedeutende Künstlernamen, also Namen von Dirigenten, Sängern, Musikern, die man auch heute noch kennt, die große Karriere gemacht haben? Mir persönlich fällt einer ein Name, das ist Otto Klemperer.
Ja, das ist sicher der wichtigste Dirigent in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Generalmusikdirektor in Wiesbaden, und hat eben auch für den Einsatz für zeitgenössisches, also Klemperer steht für zeitgenössisches und für ein Zugewandtsein dem aktuellen Geschehen. Es gab aber auch, also Wiesbaden war reich gesegnet in der Zeit, es gab noch ein zweites Orchester, das Städtische Orchester, und das wurde von Karl Schuricht geleitet. Ebenfalls ein großer Maler, Interpret. So wie Klemperer. Klemperer hat Maler ja noch persönlich gekannt und hat auch in Berlin mit den Philharmonikern zusammen Maler dirigiert.
Das stellt man sich ja zum ersten Mal dann als einen gewissen Kontrast vor. Also dieses Haus im wilhelminischen Stil und neue Musik, das besprechen wir vielleicht im Anschluss an die nächste Musik, die Sie mitgebracht haben. Das ist ja bis heute im Grunde ist das ja so, dass auch neue Stücke gespielt werden. Das aber in dieser Hülle, in dieser Pseudo-Rokoko-Hülle, das kann einen sehr reizvollen Kontrast ausmachen. Manchmal kann es auch ein bisschen stören. Das muss man halt von Fall zu Fall sehen. Aber jetzt machen wir Musik. Das Interessante ist ja, dass barocke Musik, darum handelt es sich jetzt beim nächsten Stück, die ist ja wiedergekommen. Und wenn alte Musik, auch das gibt es ja am Hessischen Staatstheater Wiesbaden, immer wieder barocke Aufführungen. Es gab einen Rameau-Zyklus, an den ich mich erinnere. Das passt dann plötzlich wieder rein in dieses Haus. Sie haben eine Aufnahme ausgewählt mit der Sopranistin Julia Lejneva.
Auf Julia Lejneva bin ich eigentlich erst gestoßen durch eine Aufführung bei den Maifestspielen. Ich glaube, es war 2016 oder 2017. Da gastierte sie hier als Solistin in einer Hasse-Oper, Siroe. Etwa in, ich glaube auch 2016 oder 2017, hat sie ein Album aufgenommen mit Arien des preußischen Hofkapellmeisters Graun. Und meine Lieblingsarie aus diesem Album ist diese letzte Arie.
Paventi, mi paventi, ja. Il figlio indegno aus der Oper Britannico. Von Karl Heinrich Graun, Julia Lejneva singt. Oh, virtuoser geht's nicht. Wie hier Julia Lejneva mit dieser Arie aus der Oper Britannico von Karl Heinrich Graun, dem preußischen Hofkomponisten im 18. Jahrhundert. Volker Milch hat es mitgebracht, zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur, Musikkritiker und Kulturredakteur beim Wiesbadener Kurier. Wir sprechen über 125 Jahre Hessisches Staatstheater Wiesbaden. Nicht nur, wir kommen gleich auch mal auf Sie persönlich zu sprechen, wie man Musikkritiker eigentlich wird und was Sie nach Wiesbaden verschlagen hat. Was Sie hier erlebt haben, haben Sie schon ein bisschen geschildert aus der Geschichte heraus. Maifestspiele war ein Stichwort, da haben Sie diese Sängerin gehört vor ein paar Jahren. Die Maifestspiele wurden 1896 gegründet. Das war so ein Pendant zu Bayreuth, also Wilhelm II. Der wollte, wenn er im Mai nach Wiesbaden kam mit seiner Familie, um zur Kur zu gehen, die warmen Wasser zu genießen, seinen Körper und Leib umspülen zu lassen. Dann wollte er natürlich Unterhaltung haben und hat deshalb diese Maifestspiele gegründet. Die gibt es heute noch. Ich erinnere mich, dass in den 80er Jahren, als ich so anfing, ins Staatstheater Wiesbaden zu gehen, damals für den Hessischen Rundfunk, da sprach man vom Fenster zum Osten. Es gab viele Inszenierungen, die man hierher geholt hat, aus Polen, aus der Sowjetunion, aus der DDR, aus der Tschechoslowakei, die es damals noch gab. Was ist Ihnen da im Gedächtnis geblieben?
Also zunächst, die Initiative zu den Maifestspielen ging, soweit ich weiß, nicht direkt vom Kaiser aus, sondern vom Intendanten Georg von Hülsen. Und in den Mai wurden die Festspiele dann gelegt, weil das die Zeit war, in der der Kaiser in Wiesbaden war. Übrigens gar nicht so lange immer. Also das hätten die Wiesbadener gerne, dass der Kaiser wochenlang in der schönen Kurstadt geblieben ist. Aber ein Wiesbadener Historiker, Bernd Michael Nese, der auch ein sehr schönes Buch verfasst hat über den Kaiser in Wiesbaden unter dem Titel »Der Kaiser kommt«, der hat nachgewiesen, dass es sich da nur um Tage meistens gehandelt hat. Frankfurt war auch nur Konkurrenz, da war er.
Ja, auch Bad Homburg.
Auch oft in Bad Homburg hat er gelebt. Da gibt es ja auch ein Apartment, was gerade auch saniert wird. Ja, das war also eine Initiative vom Georg von Hülsen, die Maifestspiele. Die Anregung waren die, oder das, was man gerne wollte, was man gerne gehabt hätte, war so eine großartige Sache wie die Bayreuther Festspiele, die eben 1876 zum ersten Mal über die Bühne ging. Und denen wollte man in Wiesbaden aber auch mit einer Tetralogie nacheifern, allerdings nur für Schauspiel. Soweit ist es nicht gekommen, aber zwei Teile der Tetralogie wurden aufgeführt. Die hießen Der Burggraf und Der Eisenzahn. Der Autor dieser Stücke, in denen es um die Hohenzollern ging, natürlich, heroisierend natürlich auch, das war ja zu erwarten. Der Autor dieser Stücke hieß Josef Lauf, der 1913 dann als Dank vom Kaiser zu Josef von Lauf geadelt wurde. Das war jener Offizier, von dem ich schon gesprochen habe, der dann irgendwann zum Dramaturgen des Theaters ernannt wurde.
Sieht man mal, wie damals künstlerische Karrieren verlaufen konnten.
Und der sollte eben eine ganze Tetralogie schaffen, um Bayreuth Konkurrenz zu machen, aber
dann kam der Krieg dazwischen wahrscheinlich. Und dann
irgendwann kam dann der Krieg,
ja. Jetzt kommt das Stichwort Fenster zum Osten, also die 80er Jahre der Maifestspiele. Die Tradition ist ja fortgesetzt worden, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war dann ein Theaterfestival. Ja, ganz besonders, weil das Haus spielt ja bis zu den Sommerferien. Und dann hat man im Mai, also zu Frühlingsbeginn, einfach ein Festival im Theater. Das gibt es ja sonst in Deutschland, glaube ich, gar nicht. Was sollte das mit diesem Fenster zum Osten? Einfach, weil es billiger war oder weil man auf die Art und Weise auch mal gesehen hat, was jenseits des Eisernen Vorhangs gespielt wurde.
Ja, also die ersten Maifestspiele nach dem Krieg haben 1950 wieder stattgefunden und haben bald große Gastspiele aus Wien, also die Wiener Staatsoper war hier, die Pariser Oper. Belgrad kam auch ziemlich bald, das Opernhaus, aber richtig institutionalisiert als Fenster zum Osten wurden die Maifestspiele in den 60er Jahren durch den Intendanten Klaus Helmut Drese, der selbst nach Prag gereist ist und dort die tschechische Avantgarde kennen und schätzen gelernt hat. Also er hat geschwärmt von Václav Kaslik zum Beispiel, einem Regisseur, der zusammen mit dem Bühnenbildner Josef Svoboda gearbeitet hat. Und das war damals auch für den Westen Avantgarde. Und das hatte Drese interessiert. Daraufhin hat er das Prager Nationaltheater, glaube ich, zuerst eingeladen, ist dann aber auch nach Warschau gefahren und hat die Warschauer Oper eingeladen. Und Drese hat also dieses Fenster zum Osten geöffnet in einer Zeit, in der der eiserne Vorhang ganz tief unten war.
Das ging ja bis 1989, da war die komische Oper aus Berlin hier mit Harry Kupfer und man schloss, glaube ich, sogar eine Art Kooperationsvertrag.
Ein Partnerschaftsvertrag, ja, ja. Der heute an der komischen Oper ziemlich vergessen ist. Hier auch, ja.
Wenn es die Maifestspiele nicht gäbe, ich habe davon gesprochen, dass es ein sehr originelles Intermezzo in einem Theaterjahr darstellt, wie es in Deutschland das eigentlich kaum noch mal gibt. Müsste man die heute erfinden, wenn es sie nicht schon gäbe? Oder andersrum gefragt, wird heute Ihrer Meinung nach so ein bisschen die Tradition fortgesetzt, aber hat nicht mehr so richtig den Zweck, den es mal erfüllt hat?
Ja, es ist eine schwierige Frage. Ich habe zu den Maifestspielen, was ihren repräsentativen Charakter angeht, ein kritisches Verhältnis. Bis vor ein paar Jahren haben da ja auch noch Polizeipferde, also Reiter auf Polizeipferden, paradiert vor dem Eingang an den Kolonnaden. Und dann wurden riesige Blumenschmucktöpfe auf die Bühne gewuchtet von Lakaien der Stadt. Daran erinnere ich mich auch noch. Also zum hohen Anteil war das bis vor wenigen Jahren auch noch Operette. Trotzdem gibt es halt immer wieder Momente, ja, die mitreißen, wie bei den letzten Maifestspielen. Eine Wiesbadener Meistersinger-Produktion wurde mit Gästen ausgestattet. Da sang Michael Volle den Sax. Also das war fast durchweg eine Bayreuther Besetzung. Da war ich auch sehr skeptisch, weil diese Form von Musiktheater mit Gästen, die da kurzfristig in Inszenierungen reingestellt werden, das entspricht nicht so meinem Idealbild von Musiktheater. Aber in dem Fall hat das unter der Leitung des jungen Dirigenten, jungen Generalmusikdirektors Patrick Lange, hat das ganz toll funktioniert. Ja, und das war so ein Moment, da war ich fast wider Willen mitgerissen.
Oder sollte man bei einem solchen Anlass, wenn man dann schon die Repräsentation hat, das heißt ja auch eine hohe Aufmerksamkeit in der Stadtgesellschaft, nicht doch auch mal was Neues machen? Also neue Musik, Stichwort, es gab es mal in Wiesbaden, Musiktheaterwerkstatt, verbunden mit dem Namen Carla Henius, dann später mit Ernst August Klötzke. Das hat sich das erübrigt.
Das kann man so nicht sagen. Also der aktuelle Intendant Laufenberg, das gehört zu seinen bisherigen Großtaten, hat bereits 2013 eine Auftragskomposition vergeben an den Komponisten Nils Sören Eichberg. In dieser Auftragskomposition Schöner Land ging es um das Flüchtlingsthema. Und da hatte, das muss man ihm zugutehalten, hatte Laufenberg offensichtlich 2013 schon ein Sensorium, dass das bald zu einem ganz großen Thema werden würde. Zu den weiteren Auftragswerken, die ich sehr interessant fand, gehörte Agota von Helmut Oehring. Das war auch ein Auftrag des Staatstheaters aus den letzten Jahren. Also da passiert schon was. Die Musiktheaterwerkstatt der Carla Henius, die Klaus Leininger damals aus Gelsenkirchen mitgebracht hat. Ein ähnliches.
Der Intendant von 1986 bis 1994, ja. Klaus Leininger, eine markante Persönlichkeit. Sehe sie noch vor mir. Ja.
Diese Tradition hat dann Ernst August Klötzke, der Frankfurter Professor, jetzt übernommen und über Jahre, Jahrzehnte geleitet. Diese Tradition ist in diesem Jahr abgeschnitten worden. Erstmal. Mit der Argumentation, dass die Veranstaltungen, das waren 4, 5 Sonntagnachmittage pro Spielzeit, dass die nicht genügend Hörerinnen und Hörer gefunden haben. Das Geld, das dafür zur Verfügung stand, das soll jetzt aber eingesetzt werden für einen Kompositionswettbewerb zum Thema Jugendstil.
Ein Kapitel für sich. Das Theater und die neue Musik, speziell das Hessische Staatstheater Wiesbaden. Wir haben es eingangs gesagt, mit diesem Rokoko-Interieur.
Naja, man kann wunderbar damit spielen, auch mit dem Ambiente. Also das Foyer wird seit vielen Jahren ja auch gerne bespielt. Und ich erinnere mich, dass Mauricio Kagels Staatstheater da auch eine wunderbare Bühne
das ist ein Stück, das so heißt
und
das
gefunden hat. Ja. Genau, ja.
Also eine Art Selbstbespiegelung des Spiegels. Ja. Wir wollten, Herr Milch, über Sie auch noch sprechen. Jetzt machen wir aber Musik. Wir spielen den Musikkritiker von Georg Kreisler, wo Kreisler beschreibt, wie man Musikkritiker wird, was ein Musikkritiker ist. Und wir hören genau zu und Sie erzählen uns im Anschluss daran, ob Ihre persönliche Geschichte auch so verlaufen ist.
Heute findet jede Zeitung größere Verbreitung durch Musikkritiker. Und so habe auch ich die Ehre und mach jetzt Karriere als Musikkritiker. Ich hab zwar keine Ahnung, was Musik ist, denn ich bin beruflich Pharmazeut. Aber ich weiß sehr gut, was Kritik ist. Je schlechter, umso mehr freuen sich die Leute. Es gehört zu meinen Pflichten, Schönes zu vernichten als Musikkritiker. Sollte ich etwas Schönes finden, muss ich's unterbinden als Musikkritiker. Mich kann auch kein Künstler überlisten, da ich ja nicht verstehe, was er tut. Drum sage ich von jedem Komponisten, erst nachdem er tot ist, ist er gut.
Unverwechselbar, Georg Kreisler und sein Musikkritiker. Je größer der Verriss, desto mehr freuen sich die Leute. Und was ich mir noch gemerkt habe, neben vielen anderen Sentenzen, Zeitungen finden Verbreitungen durch Musikkritiker. Volker Milch vom Wiesbadener Kurier. Das ist leider nicht mehr wahr. Zeitungen haben ihre Probleme, da können die Musikkritiker auch nichts dran ändern. Aber trotzdem sind sie wichtig, weil sie natürlich berichten über das Musikleben, zum Beispiel Opernpremieren am Staatstheater Wiesbaden oder auch in Darmstadt oder auch in Frankfurt oder auch bei den Bayreuther Festspielen, wo auch immer, wo man sie, nicht nur sie persönlich, sondern auch ihre Kollegen, dann doch immer auch trifft und froh ist, dass es noch Menschen gibt, die von außen beurteilen möchten, was sie da sehen und hören auf der Bühne. Wie sind Sie, Herr Milch, Musikkritiker und Kulturredakteur an Ihrer Zeitung geworden?
Ich bin in den Beruf reingekommen über Kritik am Kritiker eigentlich. Ich glaube, es war 1984, habe ich im Wiesbadener Kurier, also in der Zeitung, für die ich jetzt arbeite, in der ich jetzt arbeite, die Rezension eines Konzerts gelesen, in dem ein mit mir befreundeter Pianist gespielt hat, sowas wie mein musikalischer Mentor, also der mich auch als Kammermusiker dann großgezogen hat. Und der Rezensent hat ganz böse über den geschrieben, Steinschlaggefahr aus dem Flügel heraus war eins der Bilder, die er gewählt hat. Und das hat mich so geärgert, dass ich einen Leserbrief geschrieben habe, der sich nicht unwesentlich von den Leserbriefen unterscheidet, die wir heute so bekommen. Und der Leserbrief ging an den damaligen Ressortleiter, Dr. Bruno Russ, an den ich mich dann irgendwann gewandt habe, weil der Brief nicht veröffentlicht wurde. Der wurde dann auch nie veröffentlicht, aber es kam zum Dialog mit Bruno Russ, ja, der dann irgendwie auch Bedarf an Nachwuchs hatte, an Nachwuchskritikern. Und so bin ich dann in diesen Beruf, erst als freier Mitarbeiter natürlich, nach meinem Studium der Musikwissenschaft, Literaturwissenschaft und Rhetorik, vor allem in Tübingen und einem journalistischen Aufbaustudium, bin ich dann so nach und nach in diesen Beruf reingekommen und 1989 dann zum Redakteur geworden.
Wurde man auch noch fest angestellt.
Ja.
Und das sind ja heute alles andere Dinge und Musikkritiker. Da hat der Kreisler schon recht, er ist eigentlich Pharmazeut und kein Musikkritiker. Also das freie Kritikerwesen, der freie Journalist, die pensionierten Lehrerinnen und Lehrer, meistens ja Lehrer, das sind vielleicht noch die Besseren, weil sie oft auch Ahnung von Musik haben. Aber so ganz unwahr ist das nicht, was uns der Kreisler erzählt
hat. Aber wie man sich denken kann, identifiziere ich mich nur partiell mit der Biografie, die Kreisler da erzählt. Es gibt aber schon Überschneidungen.
Vor allem hat der Mann Humor. Das ist etwas, was in der Musik und auch in der Musikkritik sehr oft zu kurz kommt. Es gibt eine humorige Geschichte von Klaus Helmut Drese, als der 1962, das war ja so die Zeit, als der oft beschriebene Mief der Nachkriegsjahre noch dicht über nicht nur den Theatern und auch nicht nur in Hessen lag, da wurde dieser Klaus Helmut Drese berufen nach Wiesbaden. Und was hat man dem gesagt, was ihn hier erwartet?
Klaus Helmut Drese hat ja eine sehr schöne, sehr interessante Autobiografie geschrieben über sein Leben als Theaterleiter, das dann nach Wiesbaden über Köln schließlich an die Wiener Staatsoper geführt hat. Sein Wiesbaden-Kapitel hat er überschrieben mit der Überschrift Theater als Schlafmittel. Also das Fragezeichen, das er dahinter setzt, ist, glaube ich, eher rhetorischer Natur. Er erzählt da, dass er vom hessischen Kultusminister empfangen wurde mit den Worten, in Wiesbaden gäbe es keine Arbeiter, keine Studenten, nur Leute, die ein wenig Unterhaltung suchen, bevor sie zu Bett gehen. Das sind schlechte soziale Voraussetzungen für lebendiges Zeittheater.
Das klingt so ein bisschen wie 1894, als das Theater gegründet wurde. Sie haben das vorhin geschildert, dass da die ordensbehangenen Generäle sich vor dem Gewicht ihrer Auszeichnungen kaum ins Haus schleppen konnten. Also Wiesbaden hat einfach diese Tradition als eine Residenzstadt. Das unterscheidet sich von Darmstadt zum Beispiel, die eine Universität hat, eine technische Hochschule hat, die den Jugendstil hervorgebracht hat, also in einer ganz anderen Art, obwohl auch Residenzstadt, in einer ganz anderen Art, eigentlich bis auf den heutigen Tag auch Theater macht, wenn man das mal so vergleichen will. Wo, Herr Milch, damit kommen wir aufs Ende zu, dieses Doppelkopfs in H2 Kultur, wo hat denn das Theater, das in Wiesbaden in bester Lage thront und arbeitet, wir nennen auch noch ein paar Namen, Klaus Leininger, den Intendanten haben wir genannt, Achim Thorwald bis 2002, Manfred Beilharz 12 Jahre bis 2014, Intendant hat der Uwe-Erik Laufenberg, die dieses Haus geprägt haben, alle nach dem Krieg. Was ist eine Aufgabe eines Stadt- oder Staatstheaters in dem Fall für eine Stadt wie Wiesbaden?
Wiesbaden hat ja den Ruf, eine etwas verstaubte Stadt zu sein. Dazu muss man sagen, dass im Theater schon in den 60er Jahren sich die Atmosphäre ein bisschen luftiger wird. Mit Drese zusammen war Hans-Günther Heime, der Schauspieldirektor, der auch unter anderem mit einer Tell-Inszenierung, in der es sehr deutliche Anspielungen auch an die deutsche Geschichte gab, mit Heilrufen und anderen Assoziationen an die Nazizeit. Also da wehte schon ein etwas anderer Wind und prompt kam es natürlich auch zu Gegenreaktionen vom Publikum. Und so ging das in den 70ern weiter, die an der 68er-Bewegung und den Folgen dann näher dran waren, als die Wiesbadener Bürgerschaft das Leben und die Arbeit sicher nicht leicht gemacht haben.
Es ist ja auch gut so, wenn man nur zufriedene Leute immer jeden Abend aus dem Theater gehen sieht, dann wird es irgendwann langweilig. Das Theater soll ja auch anregen. Dahin zielt eben auch meine Frage. Die Gesellschaft hat sich verändert, auch in einer Stadt wie Wiesbaden. Auch Wiesbaden ist kulturell viel weiter geworden. Es gibt andere Kunstformen und. Wo ist der Ort des Staatstheaters in dieser Kulturszene? Wo sollte er sein?
Am Theater muss natürlich, da sind wir sicher einer Meinung, Gesellschaft verhandelt werden. Also Theater darf nicht nur Amüsierbetrieb sein. Und da haben mich in den letzten Jahren eigentlich vor allem die Form interessiert und bewegt, auch jenseits des Musiktheaters. Ich fand das sehr interessant, was da an Uraufführungen geboten wurde. Richtig gefesselt haben mich die beiden Biennalen jetzt in den letzten Jahren, die Laufenberg ermöglicht hat, mit den Kuratoren Maria Magdalena Ludewig, die tragisch verunglückt ist zur letzten Jahreswende, und Martin Hammer. Das ursprüngliche Konzept hatte Manfred Beilharz von Bonn nach Wiesbaden gebracht. Das waren Stücke aus ganz Europa, die nach Wiesbaden gekommen sind und simultan übersetzt wurden. Das fand ich auch sehr interessant. Das wurde in der Intendanz von Uwe-Erik Laufenberg gewandelt in ein Festival, das eben auch nicht theatralische Formen in die Stadt bringt und auch in die ganze Stadt bringt. Also wurde zum Beispiel im Alten Gericht, einem leerstehenden Gebäude mit einer gewissen Morbidezza, hat Thomas Belling ein fiktives Museum installiert, das aus der Zukunft auf Europa zurückschaut, also auf das Europa, wie es eigentlich beabsichtigt war, auf die europäischen Ideale schaut. Das hat mich sehr beeindruckt, bewegt.
Also das Theater lebt weiter, aber es muss auch aus einem Türen herauskommen, aus dem Rokoko, aus dem Plüsch, dem Gold und dem Rot, das haben wir eingangs beschrieben, es muss in die Stadt hineinwirken, auch lokal in die Stadt hineinwirken, also auch geografisch, wenn man so will, man muss nicht nur hineingehen, es kommt auch raus zu den Leuten und muss einfach neue Kunsterlebnisse ermöglichen. Das ist immer wieder eine Herausforderung und Sie, Herr Milch, haben als Kunstbetrachter und Kunstkritiker und Kunstredakteur in ihrer Zeitung natürlich auch die Aufgabe, das zu vermitteln oder auch zu kritisieren. Insofern sind Sie ein kundiger Begleiter des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden.
Aus der letzten Biennale habe ich in bester Erinnerung, in eindrucksvoller Erinnerung, eine Installation am Ring in dem ehemaligen Volksbankgebäude. Der Künstler Dries Verhoeven hat da eine Direktschaltung installiert in eine asiatische Textilfabrik. Da ist der Besucher also wirklich verbunden worden mit dem Arbeitsalltag in einem anderen Kontinent.
Und hat vielleicht gemerkt, dass er das Produkt, was da hergestellt wird, für wenige Euro bei einem Textildiscounter gekauft hat und ist vielleicht erschrocken und hat sich gefragt, das kann eigentlich so nicht gehen. Wir beenden das Gespräch an dieser Stelle. Das Gespräch Volker Milch, großes Thema war 125 Jahre Staatstheater Wiesbaden. Die letzte Musik ist noch ein bisschen Bach mit Guido und Krämer. Vielleicht noch drei Worte dazu. Bach ist kein Opernkomponist, kein Theaterkomponist. Guido und Krämer ist auch nie aufgetreten im Staatstheater Wiesbaden. Was verbindet Sie mit dieser Aufnahme? Und der Musik natürlich, die Chaconne aus der Partita D-Moll.
Ich habe mal als Geiger angefangen. Das ist das Instrument meiner Jugend. Ich habe ausgesprochene Bewunderung für den Geiger Gidon Krämer, der kein Hochglanzmusiker ist. Und an Bachs Chaconne fesselt mich jedes Mal wieder, dass man mit ein bisschen Holz und vier Saiten und einem Bogen mit Pferdehaar, dass man daraus wirklich eine Kathedrale aus Klang erbauen kann.
Doppelkopf in H2 Kultur mit Volker Milch, Musikkritiker und Kulturredakteur beim Wiesbadener Kurier. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.